Vielen Dank, Hubert, dass du das gelesen hast. Und ja, wenn man das so liest, und wir sind ja auch schon eine Zeit unterwegs, aber eben keine 40 Jahre, wir haben nicht so viel Staub geschluckt bei der ganzen Aktion wie die damals. Wir saßen hier immer im Trockenen und waren mit den Israeliten unterwegs zum Ziel. Und Mose wäre eben auch gerne hineingekommen. Und er redet nochmal mit Gott. Aber Gott bleibt hier, ja, wir würden sagen, hart, unnachgiebig. Er begründet das nicht weiter ausführlich, warum er, an anderen Stellen war er ja überaus gnädig und barmherzig und hat Dinge vergeben, wo wir dachten, da muss jetzt mal durchgegriffen werden. Und hier nicht. Gott bleibt letztlich unerklärlich. Er muss sich uns auch nicht erklären. Er muss sich auch Mose, mit dem er ja ganz viele Dinge beredet hat, muss er auch nicht erklären. Und das erlebt der Mose hier. Und Gott sagt, genug, bitte mich nicht weiter. Und soweit wir das sehen, gehorcht Mose. Da ist er wieder ein Vorbild. Er macht den Versuch und ich meine, das ist ein Vorbild für uns. Wir können Gott bitten, solange wir wollen, bis dass wir wahrnehmen, Gott sagt, genug. Dann gilt es zu gehorchen und aufzuhören. Und hier haben wir gelesen, die sind da in diesem Tal oder in diesem Gebiet von Bet Peor, da gegenüber von Jericho. Und die nächsten Kapitel bis Kapitel 26 oder eigentlich bis zu unserer Geschichte, jetzt Kapitel 33, das ist alles dort. Und das ist eine gewaltige Rede von Mose, wahrscheinlich, ob die alles an einem Tag, man kann die natürlich locker an einem Tag lesen. Ja, ob es wirklich an einem Tag war oder eine Woche, es war eine Zeit. Die Aufforderung, die wir hier lesen, Mose soll auf den Berg gehen. Ja, Mose hat ja viele Berge oder ist oft auf Berge gegangen und war oft unterwegs im Auftrag Gottes. Und hier ist es praktisch sein letzter Weg auf einen letzten Berg. Vielleicht auch eher einen vorletzten, aber hier mal einen letzten Berg, den er da ersteigt. Das wird hier schon gesagt und dann hört man ihn reden und reden und reden. Das haben wir leider jetzt alles übersprungen. Da ist ja noch ganz viel drin und steigen jetzt ein in Kapitel 33. Wir haben letztes Mal schon das Lied des Mose gehört von Peter. Hubert hat auch darauf Bezug genommen. Auch ein gewaltiges Lied, hochinteressant für mich und immer noch rätselhaft, dass dieses Lied des Mose in der Offenbarung für die Zukunft wieder vorkommt. Das hat noch irgendeine Bedeutung, die hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen, aber das Lied des Mose hat eine Bedeutung in der Zukunft mit dem, was Gott noch vorhat. Aber wir versuchen jetzt hier 5. Mose 33, ja, unter dem Titel Gotteslob, Segen und Seitenwechsel. Seitenwechsel, nicht vom Fußball her, sondern vom Leben her. Ich hatte erst da das Wort Tod stehen, aber Tod klingt für uns so nach aus. Und das stimmt nicht. Und deshalb habe ich gedacht, das Wort Seitenwechsel ist die viel tiefere Realität. Und ja, Mose stirbt, er wird von Gott begraben, aber wir sind mehr als 100% sicher, dass es eben nicht aus ist. Wir werden das noch sehen und mit Mose auch nicht aus war. Also Gotteslob finden wir Segen und Seitenwechsel. Viele von euch werden die zwei Kapitel schon gelesen haben und hier starten wir hinein. Folgenden Segen sprach Mose, der Mann Gottes, vor seinem Tod über die Israeliten aus. Interessant, hier kommt das erste Mal vor, Mose, der Mann Gottes. Es ist davon auszugehen, dass Kapitel 33 und 34 nicht mehr Mose selber geschrieben hat, sondern es wird über ihn gesagt. Im restlichen Alten Testament ungefähr 70 Mal Mose, der Mann Gottes. Er selber hat das über sich nie geschrieben. Wir haben gerade im Text, den Hubert gelesen hat, eine Veränderung gemerkt. Zuerst spricht Mose mit Gott und beschreibt das. Dann spricht er zu den Israeliten und sagt, beschreibt, wie er mit Gott gesprochen hat und was Gott gesagt hat. Und am Schluss heißt es, wir lagerten dort. Das spricht, anscheinend ändert sich das gerade in dieser Phase. Es geht ja, Mose hat angekündigt bekommen, er wird sterben. Ja? Und da am Schluss ändert sich das. Und hier, das schreibt wohl Mose nicht mehr selber, sondern ein anderer. Der Mann Gottes vor seinem Tod über die Israeliten hat diesen Segen gesprochen. Und das Erste, was da kommt, bevor dann die ganzen Stämme aufgezählt werden, fast alle, ist dann Lob Gottes. Jahwe kam vom Sinai her, das war ja sein Erleben. Ja? Er war da irgendwo unterwegs und ja, vom Seir leuchtete ihn vom Seir. In diesem Gebiet war Mose als Schafhirte unterwegs und hat den brennenden Dornbusch gesehen und gemerkt, dass da ist Gott. Und darauf greift er zurück. Er strahlte aus dem Bergland Paran hervor, trat aus Millionen Engeln oder Engeln, es ist ein bisschen unklar, was für ein Wort da wirklich steht, heraus, ein flammendes Gesetz in der Hand. Bei vielen genaueren Übersetzungen steht das. Diesen letzten Satz weiß man nicht klar zu deuten, aber ungefähr das heißt es. Lob Gottes, ja, Gott ist herausgetreten aus dem Verborgenen, aus der unsichtbaren Welt und Gott hat sein Gesetz gegeben. Dazwischen waren natürlich viele Jahre, also wie Mose das hier komprimiert, finde ich schon durchaus interessant. Ja, die 10 Plagen kommen erstmal noch nicht vor, sondern dass Gott sich offenbart hat und dass er das Gesetz gegeben hat. Diese beiden Eckpunkte, das ist das Erste, was er beschreibt. Ja, du bist es, der die Völker liebt. Ich habe es extra fett gedruckt. Was für eine Perspektive am Ende eines Lebens von Mose, ich kann jetzt nicht alles aufzählen, was er erlebt hat, aber sich da hinzustellen und zu sagen, du bist es, der die Völker liebt. Da geht offensichtlich noch ein Blick viel weiter als das, was sie da gerade am Ostrand vom Jordan erleben. Ja, es geht ja dort erstmal darum, das Land einzunehmen, aber die Perspektive in diesem Satz geht darüber hinaus. Alle Geheiligten gehören dir, sie haben sich dir zu Füßen geworfen und jeder achtet auf dein Wort. Das könnte auch schön im Philipperbrief stehen. Ja? Also von Paulus viel später. Das ist, da merkt man so, es gab früher mal so ein Traktat, so ein Flyer, letzte Worte großer Männer. Weiß nicht, kennt das noch jemand? Ja, so Einzelne kennen das noch. Das ist schon, und da waren so eine ganze Reihe von Goethe und von Nietzsche und von, waren da aufgezählt. Ja. Und leider nicht von Mose. Weil hier sieht man, Goethe hat irgendwie gerufen, mehr Licht. Ja, das hier ist völlig anders. Mose hatte Licht, wenn man sowas am Ende noch sagen kann, bevor man dann auf den Berg steigt. Ja, der hatte mehr Erkenntnis, mehr Licht, mehr Erleuchtung als das damalige Leben, als das um ihn herum wahrnehmen konnten. Du bist es, der die Völker liebt. Was für eine Perspektive, das zu wissen, zu glauben. Und bis heute ist es so. Ja. Jesus greift es im Neuen Testament auf, der berühmte Vers, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, oder die Menschheit, aber die Welt. Und hier die Völker. Ja. Ein Gesetz hat uns Mose gegeben, auch da sieht man, das schreibt wohl Mose nicht selber, ja, der Versammlung Jakobs einen Besitz. Und ja, da möchte ich einfach noch mal schwärmen, auch wir haben diesen Besitz. Das Wort Gottes. Leider haben wir uns ja schon daran gewöhnt. Ich lese gerade ein Buch von Menschen, die das hier nicht kannten und dann als Erwachsene Stück und Stück für Stück kennengelernt haben. Und wie die das erleben, da hat einer beschrieben, als er dann Matthäus gelesen hat und liest, dass Jesus stirbt, da ist er in Tränen ausgebrochen und konnte nicht weiterlesen. Der war fertig. Wie kann so ein guter Mensch sterben müssen? Warum hat da niemand eingegriffen? Und was für alle Gedanken der hatte, der war geliefert. Und dann, als er seine Tränen und alles so durch hatte, liest er weiter und liest, dass Jesus auferstanden ist. Dann hat er im Zimmer getanzt, weil er sagt, und er hat das geglaubt, was er las. Er sagt, ich hatte nie davon gehört. Und ich sitze da und lese das und darf sagen, ich kann nichts dafür, aber ich wusste das schon immer. Wir haben einen gewaltigen Schatz, das Wort Gottes, das ewige Wort Gottes, einen Besitz, den wir mit nichts eintauschen wollen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, diese Worte und Worte darüber hinaus werden nicht vergehen. Das sagt Jesus und dafür garantiert er mit Kreuz und Auferstehung. Jetzt springen wir über die ganzen Segenssprüche für die einzelnen Stämme hinweg. Die könnt ihr lesen und verinnerlichen und mal schauen, wie wir das in der Bibelstunde dann betrachten. Jetzt ist am Schluss niemand, ja, also ist wie der Gott Jeschuruns. Wir sehen hier das ähnliche System, sage ich mal, das Gebet, die Gebetsart, wie Jesus sie im Vater Unser hat, im sogenannten Vater Unser. Zuerst wird Gott gelobt oder auf ihn geschaut. Es geht um sein Reich, seine Größe, seinen Willen. Dann kommen ein paar Bitten, dann kommt Segen und Segenswünsche, eben bei Mose länger. Und dann am Schluss wieder der Blick auf den Allmächtigen. Niemand ist so wie Jeschuruns Gott. Also Jeschurun ist ein Kosewort für Jakob, der Rechtschaffene. Könnte man auch wieder hineingehen, ja, der Fersenhalter, der Betrüger wurde zu Israel und nachher hat er als der Rechtschaffene, er war in sich nicht der Rechtschaffene und Israel auch nicht, aber er wurde zum Rechtschaffenen gemacht, genauso wie wir. Wir sind Heilige, nicht weil wir heilig sind, weil wir heilig gemacht wurden, durch ihn, wenn wir ihn, den Herrn Jesus in uns haben. Der hinfährt am Himmel, um dir zu helfen, in seiner erhabenen Macht in den Wolken. Eine Zuflucht für dich ist der Gott der Urzeit. Und unter dir sind ewige Arme ausgebreitet. Diesen Satz könnte man auswendig lernen. Der ist sehr brauchbar für den Alltag. Mose steht da, das Volk hat schon einiges durch, aber es hat auch noch einiges vor sich. Und bis der Messias kommt, es ist noch ein langer Weg. Aber diese Aussage und deswegen auch das Lied heute, du bist mein Zufluchtsort, wir haben es ja gesungen. Ja, eine Zuflucht für dich Israel, ist der Gott der Urzeit. Luther übersetzte bei dem alten Gott. Ja. Der ewig ist. Wir haben ihn vorher angebetet als den Ewigen, als den Allmächtigen. Bei ihm ist Zuflucht. Wenn wir nicht weiter wissen, wenn wir Nöte haben, wenn wir keinen Ausweg sehen, hin zu ihm. Mit unseren Bitten, mit unseren Herausforderungen, immer hin zu ihm. Da ist Zuflucht. Er ist der Zufluchtsort in Person. Jeder Einzelne, als Familien, wenn es geht, als Ehepaare und auch als Gemeinschaft, hin zu ihm. Wohin sonst sollen wir gehen, sagte Petrus. Ja, du, Herr, hast Worte des ewigen Lebens. Bei ihm ist Hilfe, bei ihm ist Zuflucht. Er hat Ideen, wo wir keine haben. Er hat Macht, wo wir längst am Ende sind. In seiner erhabenen Macht in den Wolken. Unsichtbar, aber bei ihm ist die Macht für alle Situationen. Ob er dann tut, was wir bitten, wir erinnern uns, das bleibt ihm überlassen. Mose wollte das Land betreten und Gott sagt nein. Mose wollte das Land sehen und Gott sagt ja. Sehen schon, aber nicht hineingehen. Er vertrieb deine Feinde und sagte vernichte. Das hatten sie schon erlebt, wir haben das alles übersprungen. Mose hatte am Ostjordanland, also östlich des Jordans, hat er ja schon einige Könige besiegt, die eigentlich hätten die nicht besiegt werden müssen, aber die waren so, dass sie Israel angreifen wollten. Dann hat Mose mit Gott gesprochen und Gott hat gesagt, wenn die sich da in den Weg stellen, Edom wurde umgangen, aber die anderen, Sion und der Og, die wurden besiegt. Ja, und da hatte Gott schon gesagt, ja, vernichte. Wir haben ja kurz darüber nachgedacht, warum sagt Gott sowas? Ich sage mal ganz platt, zwei Antworten. Selbst wenn Gott alle Menschen auf der Erde wegradieren würde, hätte er niemand Unschuldigen getroffen. Wir sagen ja, ja, das waren unschuldige Leute. Nein, in Gottes Sinne ist niemand unschuldig. Alle sind vor ihm schuldig. Dass Menschen so leben, wie wir zum Beispiel leben, ist seine Gnade und nicht unser Gutsein. Und das muss man sich ab und zu vergegenwärtigen in einer Welt, die davon ausgeht, dass wir gut sind. Uns herum denkt man, wir sind richtig gut. Ja, und da und dort haben wir so kleine Fehler. Die göttliche, geistliche Realität sieht ja völlig anders aus. Da ist keiner, der Gutes tut. Deswegen hat Gott das Recht, zu sagen, vernichte. Und er hat bei Abraham schon gesagt, wir haben das in der Bibelstunde schon ein paar Mal aufgeschlagen, dass er gesagt hat, diese Völker, die du nachher vernichten sollst, die haben schon eine Menge Schuld auf sich geladen, aber ihr Sündenmaß ist noch nicht voll. Aber wenn das Maß voll ist, dann kommt Gericht. Ja, soweit dazu. So wohnt Israel in Sicherheit. Mose blickt schon recht weit voraus. Ich sage mal so ungefähr bis David, Salomo. Da wohnte nämlich Israel erst in Sicherheit in einem Land, satte 400 Jahre, ein bisschen mehr. Abgesondert von Jakobs Quell in einem Land voll Korn und Most, dessen Himmel von Tau nur so trieft. Wie glücklich bist du, Israel? Wer ist dir gleich, du Volk durch Jahwe gerettet? Den Schild, der dich schirmt, das Schwert, das sich erhöht. Deine Feinde schmeicheln dir, du schreitest auf ihren Höhen einher. Das war ungefähr bei Salomo. Da kamen die Nachbarn und haben sich vor ihm niedergeworfen und haben gesagt, was können wir dir schenken? Ja, er war so mächtig, dass man so, sieht man ja auch heute, wenn Leute sehr, sehr mächtig sind, dann heucheln und schmeicheln die anderen herum, damit es ihnen auch gut geht. Das System ist alt. Aber hier klar durch Gott geschenkt. Und das ist so die Klammer um den Segen für die Stämme und vorne und hinten die Größe Gottes und der Segen, den Gott einfach für Israel ausgedacht hat und der noch kommen wird. Jetzt Themenwechsel ins Kapitel 34. Vom Steppengebiet Moabs aus stieg Mose auf den Berg Nebo und zwar auf den Pisgah-Gipfel gegenüber von Jericho. Dort zeigte ihm Jahwe das ganze Land. Also Mose war offensichtlich noch, und das steht ja auch gleich im Text, noch gut zu Fuß. Denn diese Ebene dort liegt deutlich unter dem Meeresspiegel, ungefähr 250, 300 Meter unter dem Meeresspiegel. 250 Meter unter dem Meeresspiegel und dann geht es auf diesen Gipfel, so satte 8, also der liegt auf 870, und man weiß nicht ganz genau, wie viel. Ja? Also über 1000 Höhenmeter, ja. Wenn ihr heute Nachmittag mal so einen Test machen wollt, wie fit ihr noch seid, es gibt ja hier genügend Möglichkeiten, Rennfeld, Rosseck oder andere, ja, also mal so 1000 Höhenmeter, also was Mose da so noch vor sich hatte. Er geht da hinauf und jetzt habe ich hier mal die Karte mit dabei, ja, dort zeigt ihm Jahwe der Herr das ganze Land. Also ihr seht dort, hier sieht man nichts, gut. Ihr seht dort nordöstlich vom Toten Meer so ein kleines Dreieck, ein schwarzes. Ungefähr dort ist dieser Berg. Und von da aus hat Gott ihm das ganze Land gezeigt. Das geht physikalisch nicht. Man kann von diesem Berg aus nicht das ganze Land sehen. Das ist einfach, auf der anderen Seite sind die die Erhebungen, zum Beispiel Jerusalem, liegt höher, ja, und man kann nicht die Ebene dahinter sehen mit der Erdkrümmung und all dem, das geht nicht. Aber Gott kann das natürlich, es steht ausführlich da, das ganze Gebiet des Stammes Naphtali, der ist ziemlich im Norden, das Gebiet der Stämme Ephraim, Manasse, so eher in der Mitte, das Gebiet des Stammes Juda, zum westlichen Meer, den Negev, dann im Süden und den Umkreis des Jordan, von der Palmenstadt Jericho bis hinüber nach Zoar. Zoar war so am Südende des Toten Meeres. Also interessant, der Blick schweift wirklich so, sag ich mal, vom Norden her, dann so rüber und dann so im Kreis. Jericho kann man wirklich sehen von diesem Berg aus. Das geht gut und vielleicht auch bis Zoar, aber meistens ist das so diesig über dem Toten Meer. Man kann dort nicht so sehr weit sehen. Aber Gott zeigt, es steht ja auch nicht, er hat das einfach so gesehen, sondern Gott zeigte ihm das. Trotzdem musste er dafür auf den Berg. Er hätte das, sag ich mal, genauso in der Ebene auch haben können, aber auf dem Berg dort sollte er sterben. Dann sagte Jahwe zu ihm, das ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob unter Eid versprochen habe. Ich hatte gesagt, deinen Nachkommen werde ich es geben, ich habe es dich jetzt mit eigenen Augen sehen lassen, aber betreten darfst du es nicht. Da sieht man so die Zeitspanne Gottes. Ja? Mose, so ungefähr 1500 vor Christus, Abraham ungefähr 2000 vor Christus, so knapp 500 Jahre her, nicht ganz. Und da gab es das Versprechen, jetzt bald wird es eintreffen. Und wenn Israeliten das heute lesen, dann sagen sie, da steht es doch wieder. Es ist unser Land. Mit all den Spannungen, die man dort von hier aus mitbekommt. Aber es ist ihr Land. Von Gott her ihr Land. Wie auch immer dann sie mit den Leuten umgehen sollen, die dort leben. Das heißt ja nicht, dass die jetzt niedermetzeln sollen. Das steht nicht da. Es gibt ja noch mehr Texte außer den hier. Er darf nicht hinein. So starb Mose, der Diener Jahwes, im Land Moab, wie Jahwe es gesagt hatte. Und er, habe ich extra groß geschrieben, begrub ihn dort im Tal gegenüber dem Bet Peor. Bis heute weiß niemand, wo sein Grab ist. Und das ist, es gibt ja verschiedenste Stellen, wir werden gleich noch eine sehen. Im Alten Testament, da steht auch bis heute, aber bei den anderen Stellen meint das bis zur Niederschrift. Aber hier meint das auch, aber es ist auch bis heute so. Ja, es gibt ein Davidsgrab, was man besuchen kann. Wie original das ist, weiß ich nicht. Es gibt das, ja, verschiedene Gräber im Heiligen Land. Aber das Mosegrab hat niemand gefunden. Es gibt auch keins. Gott wollte wohl vorbeugen, dass da eine Grabverehrung stattfindet. Denn wo keiner ein Grab weiß, gibt es auch keine Grabverehrung. Und sie kamen ja aus einem Land, wo große Gräber bis heute stehen. Also die wussten das ja. Ja, Ägypten ist ja ein Musterbeispiel für gigantische Grabanlagen. Und Gott verhindert das hier, weil der Blick auf ihn gehen sollte, nicht auf das Grab des Mose. Mose wird noch genügend verehrt. Und man findet später im Alten Testament sogar an einer Stelle, könnt ihr mal suchen, dass diese eherne Schlange verehrt wurde, die Mose gemacht hatte. Die ist noch übrig geblieben und davor sind sie dann niedergefallen, vor dem Ding, was seine Gültigkeit längst abgelaufen war. Ja, also das Volk neigte dazu, eben sichtbare Dinge anzubeten und das wollte Gott hier verhindern. Mose war, und das ist jetzt ein erstaunlicher Vers, Mose war 120 Jahre alt geworden, sein Sehvermögen hatte nicht nachgelassen. Ich wünschte, es wäre so. Es ist nämlich viel einfacher hier zum Lesen und so, das geht ja alles, aber jetzt die Woche wollte ich was arbeiten und mit der Brille, das, ja, es ist nicht wie früher. Aber mit 120 steht ausdrücklich da, das Sehvermögen hatte nicht nachgelassen und seine Kraft war nicht geschwunden. Erstaunliche Gnade Gottes. Aber nicht das Ziel für Mose. Das hier war für seinen Dienst wichtig. Wenn die den mit dem Rollator oder mit dem, ja, durch die Gegend hätten schieben müssen, dann hätten sie gesagt, so ein Anführer kann ja kein Volk, das kann nichts werden. Wir kommen nie ins Land, der, wie es will, der uns führen. Nein, Gott hatte ihm den Auftrag erst mit 80 gegeben. Die Zeit wurde länger und Gott gibt erstaunliche Kraft. Die Kraft war nicht geschwunden. Und es steht sehr kurz da, er ist dann schon gestorben, 30 Tage lang wird er betrauert, aber Josua, der Sohn Nuns oder Ben Nun, Ben heißt Sohn, ja, der Sohn von, wurde mit dem Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte ihm die Hände aufgelegt. Das haben wir in dem Text, den Hubert eben gelesen hat, auch schon mal gesehen. Ja, da sieht man die Klammer, das war schon geschehen, hier wird dafür als Volk erinnert, die Nachfolge ist geregelt. Ihr seid nicht führerlos, ihr seid nicht, ihr müsst jetzt nicht wählen gehen. Gott hat schon bestimmt. Josua ist da, Mose hat ihm die Hände aufgelegt, der Geist Gottes ist im Josua. Es geht weiter. Es ist gut, wenn man Nachfolge rechtzeitig geregelt hat. Die Israeliten gehorchten ihm, wie Jahwe ihnen das durch Mose befohlen hatte. Wie das da im Detail war, kann man im Buch Josua nachlesen. Jetzt noch das Finale. In Israel stand kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht. Mose hatte ein Alleinstellungsmerkmal, das haben wir ja auch in der Geschichte schon gesehen, als Aaron und Miriam da gegen ihn aufstanden und sagen, wir haben auch, ja, wir haben auch mit Gott zu tun und so. Und dann sagt Gott, geh mal weg von denen. Ja, du bist der hohe Priester, aber Mose ist eine andere Kategorie. Aaron hätte das wissen müssen, Miriam eigentlich auch. Ja. So einen Propheten hat es im ganzen Alten Testament nicht mehr gegeben. Und das ist eine der Schriftworte, die sind heute nicht mehr gültig. Warum nicht? Die Antwort ist Jesus. Es gab keinen mehr damals, ja, und der solche Zeichen und Wunder am Pharao tun ließ, an seinen Beamten, dem ganzen Land Ägypten und der Israel mit so starker Hand geführt und all die großen und furchterregenden Dinge vor den Augen des ganzen Volkes getan hat. Das ist nochmal so ein Überblick. Ja, sowas gab es nicht mehr, das stimmt. Solch furchterregende Wunder hat Jesus auch nicht getan. Jesus hat Wunder getan, aber durch die Wunder von Jesus ist keiner zu Tode gekommen. Völlig anders. Ja, man könnte mal einen Vergleich darüber anstellen, die Wunder von Jesus und die Wunder, die Mose tun musste, sollte, durfte. Jetzt eine kleine Rückblende, weil wir das auch übersprungen haben. Es gab aber, oder es gibt im 5. Buch Mose, Kapitel 18, schon eine Verheißung, die Mose ausgesprochen hat. Interessant, 5. Mose ist ja insgesamt eine Wiederholung, aber es gibt so ein paar Dinge im 5. Buch Mose, die sind neu. Und das hier zum Beispiel ist auch neu. Mose sagt, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen, auf ihn sollt ihr hören. Dann kommt kurz was dazwischen. Und da ist das jetzt, wie Gott das gesagt hat, einen Propheten gleich dir will ich ihnen aus der Mitte ihres Volksgenossen erstehen lassen und will ihm meine Worte in den Mund legen und er soll ihnen alles verkünden, was ich ihm gebieten werde. Wer dann meine Worte, die er in meinem Namen verkündigen wird, nicht gehorcht, den will ich selbst dafür zur Rechenschaft ziehen. Für uns ist das sehr einfach zu deuten, wer das ist. Für die damals ist es eine der vielen Versprechen Gottes, wo man genau hinschauen muss, wann passiert das. Und man sieht das ja im Neuen Testament, als der Johannes, der Täufer, aufsteht, da haben einige den Gedanken, bist du der Prophet? Und Johannes sagt, nein, nein, ich nicht. Ja. Aber Jesus war dieser Prophet. Wo sieht man das am deutlichsten? Ich denke in Lukas 9. die Verklärung. Übrigens, da ist Mose im Land auf dem Berg. Mose hat das Land auch noch betreten. Es war zwar eine lange Zeit dazwischen, aber er ist noch in das Land gekommen. Er war auf der anderen Seite des Jordan. Aber es hat ihn nicht mehr interessiert. Es gab was viel, 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 viel Wichtigeres. Das ist wieder ein Bild für uns. Er stand neben Jesus dort im Land. Er sah Jesus, er redete mit Jesus. Ich lese die paar Verse noch vor. Etwa 8 Tage nach diesen Reden, ihr könnt dann nachschauen, was vorher war, geschah es, dass er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich nahm. Also er ist wieder Jesus. Auf einen Berg stieg, um zu beten. Jesus wollte mal wieder beten. Und es geschah, während er betete. Und wir wissen leider nicht, was er betete. Aber er betete, er redete mit Gott. Und währenddessen, dass sich sein Aussehen, das Aussehen seines Gesichts veränderte und sein Gewand strahlend weiß wurde. Das habe ich noch bei niemand gesehen. Vorhin, bei unserem Gebet, habe ich mal kurz die Augen geöffnet. Aber ich habe es bei niemand gesehen. Ja. Aber die drei Jünger, die dabei waren, hatten das, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Zuerst wird das Gesicht leuchtend und dann das ganze Gewand von Jesus. Und auf einmal standen 2 Männer bei ihm, die mit ihm redeten. Es waren Mose und Elia. Das wird schon ziemlich crazy dort auf dem Berg. Jesus betet, dann reden die miteinander. Jesus sieht anders aus. Sie erschienen im Lichtglanz und sie sprachen von seinem Ende, das sich in Jerusalem erfüllen sollte. Wenn wir jetzt hier das Wort Ende im Originaltext lesen, steht dort Exodus. Mose, der den alten Exodus geleitet hat, spricht über den wahren Exodus, über den Ausgang, über das Ende Jesu in Jerusalem. Was für eine Klammer. Mose im Land, aber das Land ist nicht mehr interessant. Jesus ist da und es geht um die Erlösung der Welt. Und darüber reden sie. Mose, Elia und Jesus. Hammer-Szene. Petrus aber, wir kennen das, der war noch nicht ganz so weit. Mose und Elia hatten ja im Himmel schon ganz viel mitbekommen. Petrus war noch hier und das ist der schöne, krasse Wechsel. Petrus aber und die beiden anderen Jünger wurden vom Schlaf überwältigt. Da ist noch eine gute Phase. Als sie aber aufwachten, sahen sie den Lichtglanz um ihn und die 2 Männer, die bei ihm waren. Und es geschah, als diese sich von ihm trennen wollten, dass Petrus zu Jesus sagte, Meister, es ist schön, dass wir hier sind. Oder gut, aber das gleiche Wort. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Er wusste aber nicht, was er sagte. Immerhin, die Reihenfolge hat er klar. Eine für dich, Jesus zuerst, nicht Mose. Das hat Petrus schon klar. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Aber er wusste trotzdem nicht, was er sagte. Noch während er dies sagte, kam eine Wolke, warf ihren Schatten auf sie. Sie aber fürchteten sich, als sie in die Wolke hineingerieten. Und aus der Wolke kam eine Stimme und sprach, dies ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Was hatte Mose oder Gott zu Mose und dann Mose zum Volk gesagt in 5. Mose 18? Einen Propheten wie mich, wenn das, was der euch sagt, in meinem Namen, das sollt ihr hören. Und hier ist er. Dass er der Sohn Gottes ist, das hat Gott noch nicht offenbart. Aber den sollen sie hören, den sollen wir hören. Deshalb sitzen wir hier zusammen, weil wir ihn, sein Wort hören sollen. Darauf hören und gehorchen. Und während die Stimme sprach, fand es sich, dass Jesus wieder allein war und sie schwiegen und erzählten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Das war erstmal zu viel, das musste man verdauen. Letztens ist es uns auch so gegangen, wir haben ein sehr intensives Erlebnis miteinander gehabt, der Marius und ich, wir waren beim Begräbnis von einem Freund und auf dem Nachhauseweg, man hat ein bisschen gesprochen, aber insgesamt waren wir, das war sehr massiv. Und dann hat man erst mal geschwiegen. Es ging einem so viel nach. So, was machen wir damit? Ich komme zum Schluss. Wir loben unseren Gott und Vater und unseren Herrn Jesus Christus. Haben wir schon getan, mit Worten, mit Liedern, wir loben ihn. Wir verehren ihn im Hören und im Gehorchen. Das ist für mich ein logischer Schluss aus diesem Text, aus vielen anderen Texten auch. Wir verehren ihn mit Taten der Liebe und des Glaubens. Mose hatte das getan, das Volk hat das getan. Nicht nur und nicht immer, aber diese Grundrichtung. Wir loben ihn, Gottes Lob, immer wieder. Und wenn man morgens einen Tag mit Gottes Lob beginnt, ist das ein anderer Start. Das Zweite. Welchen Segen hinterlässt du der Nachwelt? Das ist jetzt eine spannende Frage. Wir sind ja nicht alle gleich alt und ich hoffe, dass wir alle noch ein paar Jahre gut zu leben haben und manche noch Jahrzehnte. Aber wir wissen das nicht. Und wir eben auf dem Begräbnis von unserem Freund, der war 62, der war auf dem Jugendlager Mitarbeiter, der hat nachmittags noch Essen vorbereitet, der hat um 16.35 Uhr noch einen Post auf seinen Status gestellt. Da stand drauf, wenn die Lebenden wüssten, was die Toten wissen, würden alle Menschen Jesus nachfolgen. Und 12 Stunden später war der schon drüben. Boah! Der Post war noch da, da wussten wir schon, dass er beim Herrn Jesus ist. Da stand der Post noch auf seinem WhatsApp-Status. Das war schon ein bisschen crazy. Hat er schon da was gespürt, als der das reinpostete? Also, das war durchaus massiv. Und bei ihm war das klar, er liebte den Herrn, er hat ihn bezeugt, aber es war trotzdem schnell. Ja. Er hatte Herzprobleme, da gab es vor Jahren eine OP, es ging ihm wieder gut und jetzt ging das rasend schnell und das Herz wollte nicht mehr. Der Maris hat gestern noch mit unserer Freundin und mit seiner Frau telefoniert. Er ist noch ins Krankenhaus und sie haben alle betont, wir tun, was wir können. Genau. Aber sie können niemand am Leben erhalten. Und es war dort klar zu sehen, niemand. Es ging nicht. Welchen Segen hinterlässt du der Nachwelt? Irdischen Besitz, ja, das ist schön, wenn die Nachfahren was erben. Vielleicht auch, es ist nicht schön, aber insgesamt, ja, wenn das was Gescheites ist, ist Erben schön. Okay, ist auch so durchaus Gottes biblischer Weg. Geistlichen Segen. Und das ist jetzt so als zum Nachdenken. Was hinterlässt du an geistlichem Segen deiner Nachwelt? Gute Worte sind viel wert. Es sind so ein paar markante geistliche Worte von meinem Großvater, die mir jetzt immer wieder noch, die helfen mir, um unterwegs zu sein. Oder von meinem anderen Großvater, dass ich einmal miterleben konnte, wie er als alter Großvater Jesus um Vergebung gebeten hat. Wow! Ja, das ist ein geistliches Erbe, was ich haben durfte. Worte, Taten, Einstellungen, Lieder oder Bücher oder Gedichte. Ein Gedicht, was du für deine Kinder oder für jemanden geschrieben hast oder für deine Ehefrau, deinen Ehemann und was dann und was geistlich, jetzt nicht nur, oh wie schön bist du im Morgenlicht, das ist zu dünn, das ist, ihr wisst, was ich meine, da muss schon auch etwas geistliches Substanz, ist auch nett, ja, dürft ihr auch schreiben, also bin dann gespannt, aber dass da etwas Bleibendes ist. Ja, und Anregung, mehr segnen. Mose hat gesegnet und wir könnten, denke ich, das mehr uns noch zu eigen machen. Vielleicht habt ihr das schon. Wenn was so nicht passt, neige ich dazu, zuerst, also bevor der Segen aus mir rausstrahlt, kommt erst der Kran. Den muss ich dann überwinden. den Kram, das Unwilligsein, um zu segnen. Kinder, Nachbarn, Kollegen, Geschwister, hier einander zu segnen. Ja, sind so Anregungen. Nehmt das mit, wo ihr merkt, da gibt der Herr mir jetzt was. Und das Letzte. Bist du auf dein Sterben, auf deinen Seitenwechsel vorbereitet? Das ist jetzt für euch sehr jünger, also Jüngere, alle unter 20 ist das schon noch etwas hart. Trotzdem, wir wissen, auch es sind schon Menschen unter 20 gestorben. Nicht alle werden 103, die wenigsten. Ja. Bist du vorbereitet? Jetzt irdische Seite, hast du dein Testament verfasst? Das ist mit 18 vielleicht noch zu früh. Vielleicht ist das auch unbedeutend. Ja. Aber das war jetzt für mich zum Beispiel eine Herausforderung. Dieser Gedanke kam und ich habe das noch nicht, hatte das noch nicht. Ja, ich habe dann die Predigt pausiert und habe erst ein Testament verfasst und habe dann weitergemacht. Weil anderen predigen und selbst verwerflich werden, da wollte ich natürlich auch nicht vor euch stehen. Ja? Und da Maris dann auch. Ja, um so ein paar wesentliche Dinge recht einfach zu regeln. Darüber hinaus hast du, und das ist natürlich noch viel wichtiger, hast du Vergebung deiner Schuld, also Frieden mit Gott. Das ist ja der Punkt, warum wir hier überhaupt zusammen sind, warum Jesus gekommen ist, damit wir Frieden mit Gott haben können. Diesen tiefen Frieden von ihm als Geschenk anzunehmen, hast du Glauben gehalten. Das war so ein Punkt auf diesem Begräbnis. Ja. Er, der Volker, so hieß der Mann, hat den Lauf vollendet. Man hätte das vor einer Woche, also jetzt vor 3 Wochen, noch nicht gedacht. Hätte noch keiner gedacht. Sah gar nicht danach aus. Aber sehr plötzlich war sein Lauf vollendet. Und hast du Glauben gehalten? Warst du treu als Verwalter mit dem, was Gott dir anvertraut hat? Jeder von uns hat mindestens sein Leben plus so verschiedene Dinge dazu. Mose, können wir jetzt nicht mehr hinspulen, war treu, das schreibt der Hebräerbrief, treu als Verwalter in seinem Haus. Und dann das Letzte, und das wünsche ich uns allen, freust du dich darauf, den Herrn Jesus zu sehen? Ich hoffe sehr. Wenn nicht, dann bittet ihn, dass die Vorfreude steigt. Wir können ja trotzdem hier fröhlich miteinander leben. Ja? Wir sollen nicht hier sitzen und ach, käme er bald und könnte ich ihn schon sehen. Nein, sondern wir leben fröhlich hier mit ihm, aber unser Ziel ist drüben. Deshalb Seitenwechsel. Und die zweite Halbzeit, das ist keine Halbzeit, das ist ja viel länger. Ja? Also von daher ist Seitenwechsel und mit Fuß. Aber es ist ein Seitenwechsel. Das Leben hier, wir kennen ja nur das. Aber es gibt das wahre Leben drüben. Und deswegen ist Moses Leben auch nicht unvollendet, weil er nicht ins Land kam. Es ging ja um die Beziehung mit Gott und die ist völlig geklärt am Schluss. Er jammert auch nicht rum. Er geht auf den Berg und Gott lässt ihn sterben und die Sache ist erledigt und er taucht bei Jesus wieder auf. Wir sehen, er war nicht tot, sonst hätte er ja da nicht sein können. Er war da. Ja, ihr merkt, ich bin begeistert, komme zum Schluss. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deinen Geist. Wirke du fröhlich weiter. Amen.